Und jetzt möchte ich noch ein bisschen über die Berufung sprechen. Wie finde ich denn jetzt meinen Ruf? Es gibt ein paar Jugendliche unter uns. Die fragen mich immer, wie wusstest du das, dass du Klosterschwester wirst? Und ich habe das auch mit der jüdischen Sicht mich da auseinandergesetzt. Und dann möchte ich Ihnen einfach so ein Bild geben, das ist das Bild vom Dornbusch. Denn da war eine Berufung, nämlich die Berufung von Mose. Ja. Wir wissen, der Mose hat sehr Schlimmes durchgemacht. Ja. Zunächst mal wurde er ausgesetzt von der Mutter, aber nicht, weil es so eine schlimme Mutter war, sondern sie musste das Kind retten. Das war die einzige Möglichkeit, um das Kind zu retten. Ja. Er muss quasi seine natürliche Mutter, von der getrennt werden, wächst bei der Tochter des Pharaos auf, wird ganz ägyptisch aufgezogen, aber er weiß, er ist ein Hebräer. Das heißt, er lebt eine Gespaltenheit in sich. Und es drückt sich dann auch aus, dass er letztlich einen Ägypter umbringt und flüchtet. Ja. Man sagt, er ist mit 40 Jahren geflüchtet und er war 40 Jahre beim Jitro, bei seinem Schwiegervater in der Wüste. Also ein Ruf, um sie zu beruhigen, das kann zwar plötzlich kommen, aber das kann manchmal wirklich in einer reifen Lebensphase kommen. Darum möchte ich Sie ermutigen, bleiben Sie offen für den Ruf Gottes. Und die Prüfungen, die Sie vielleicht jetzt durchmachen, sind wie eine Herzdurchackerung, ja, dass Gott auch wirklich sprechen kann. Bei mir zum Beispiel war es so, ich wollte lang nicht auf Gott hören. Ja. Ich war in einer Bibelgebetsrunde und ich habe zu Jesus gesagt, bitte sprich zu mir. Ja. Ich wollte einfach seine Stimme irgendwie hören und er hat es auch wirklich gemacht, aber einen Ruf wollte ich nie hören. Und als der Ruf kam, ja, da haben wir eben ein Evangelium gelesen, wo eine Berufungsszene war und ich habe gemerkt, oh, warum bin ich nur heute in den Gebetskreis gegangen? Ja. Das war wirklich ganz klar, es war, wie hörst du den Ruf? Du musst aufs Herz hören. Und ich glaube, deswegen brauchen wir die Mutter Gottes und deswegen gibt es in Medjugorje so viele Berufungen, weil wir brauchen Maria, um wieder mit unserem Herzen in Verbindung zu kommen. Wir sind doch so verkopfte Christen. Wir wissen alles über den christlichen Glauben, aber spürst du was in deinem Herzen, wenn du am Sonntag in Kirchen gehst? Nix. Das ist nicht normal. Das ist eine Liebesbegegnung. Und Maria hat Kardinal Ratzinger gesagt, wie er das Buch zur Lage des Glaubens geschrieben hat, wir neigen dazu, den Glauben zu abstrahieren. Und ein Abstraktum braucht keine Mutter. Ja, unser Gott ist was Abstraktes geworden. Warum machen denn so viele Christen bitte 10 Yoga? Da ist der liebe Gott ein Abstraktum geworden. Eine kosmische Energie. Kann ich nur sagen, mein Beileid. Ja? Was erwartest du dir von einer kosmischen Energie? Dass du aufgeladen wirst, ja. Und dann? Unsere Religion, das ist eine Liebesbeziehung von zwei Personen. Und ich kenne meinen Gott. Das ist nicht irgendeine Wellenlänge. Das ist Hochspannung. Ich sage das immer wieder meinen New Age-Freunden, ja, wenn die dann nach Medjugorje kommen und am Erscheinungsberg sich die Energien von den Steinen raus meditieren. Ja. Sage ich, die stärkste Energie ist die Liebe. Und diese Liebe hat einen Namen, Jesus. Brennen. Lass es brennen. Das ist das Herz Gottes, diese Inkarnation Gottes ist sowas Geniales, das muss man sich vorstellen. Gott, der Geist ist, ja. Also insofern, vor der Menschwerdung, ja, da wäre es verständlich gewesen, dass man eben ein Gnostiker wird. Ja. Die Gnostiker, die haben eben an diesen guten Gott und an den bösen Gott geglaubt, an diese positive Wellenlänge und an die negative Wellenlänge. Aber mit der Inkarnation ist es vorbei mit dieser Erde. Gott hat ein menschliches Fleisch angenommen und wenn heute im Evangelium es heißt und er war im Innersten erschüttert, dann war das ein Menschenherz, das von einem seiner besten Freunde total betrogen und verraten wurde. Das war so ein Schmerz im Herzen Gottes, dass sein Freund Judas ihn so hintergeht. So weit ging die Liebe Gottes, ja. dass er in jedes menschliche Gefühl mit hereingegangen ist. Er hat das alles mitgemacht. Und darum kann ich mit diesem Menschen Jesus, bitte kaufen Sie sich den zweiten Band von Jesus aus Nazareth. Dieser Papst ist sowas von genial. Er geht vom Judentum aus und erklärt dir vom Judentum diesen Menschen Jesus von Nazareth. Mit dem habe ich mich vermählt. Glauben Sie, der Zölibat ist eine Vermählung mit einer Wellenlänge? Ja, da ziehe ich morgen sofort den Habit aus. Das ist ein Du, das ist ein Mann für mich, Jesus. Und das ist ein Umworbenwerden von ihm. Sonst wäre ich verheiratet. Ich habe mehrere Verehrer gehabt. Ja, manchmal sagen wir die Schwester, sagen die Männer, meine Schwester um sie ist ja ewig schaut, ja. Ja, muss ich Jesus hässliche Frauen aussuchen? Hat einen guten Geschmack. Ja? Ich danke dir für das Wunder, dass ich bin. Ich bin auch nicht ganz vollkommen, Gott sei Dank, habe ich ein paar Schönheitsfehler. Das ist eine Du-Ich-Beziehung. Und da brauche ich es, Jesus anzuschauen. Ja? Wir kennen unseren Gott. Und wenn er um deine Seele wirbt, ja, dann fängt was an zu brennen. Erwarten Sie sich bitte noch dieses Brennen, selbst mit 70. Neulich habe ich mit einer Witwe gesprochen. Ja. Sie hat ihren Mann sehr früh verloren. Ja. Sie ist jetzt sicher schon 30 Jahre Witwe. Und sie sagt, Schwester, ich bin eigentlich draufgekommen, dass ich noch offen wäre, nochmal glücklich zu werden. Sag ich, wissen Sie, sind Sie einverstanden, wenn ich für Sie um einen Mann bitte? Sagt sie, ja. Überleg dir das, wenn du im Witwenstand bist. Das heißt jetzt nicht automatisch, das Leben ist jetzt zu Ende, jetzt gibt es nur mehr Opfern und Leiden und für die Enkelkinder da sein. Das kann sein, ja. Aber dann muss das brennen. Dann muss das dein Glück sein. Aber du hast ein Recht, nochmal ein Glück zu finden. Entweder dieses Glück ist Jesus oder sonst bete ich gern für sie nochmal um einen Mann. Und das spürst du im Herzen, ja, wenn du verliebt bist. Ja. Und so ist es auch mit Gott. Und so ist es auch mit einem Ruf. Die meisten denken, wenn der Ruf kommt, Leiden, Kreuz, das ist nicht der Ruf Gottes. Der Ruf Gottes ist eine Segensverheißung. Zum Abraham hat er viermal gesagt, ein Segen sollst du sein. Verlass alles, ein Segen sollst du sein. Wenn wir dem Ruf Gottes folgen, dann wird unser Leben ein Segen werden. Ich heiße Theresia Benedicta vom Kreuz. Das heißt, mein Segen kommt vom Kreuz. Erwartet dir ein Glück mit Gott. Natürlich, wenn du jemanden liebst, bist du auch bereit zu leiden. Das Leiden gehört auch dazu. Ja? Eine Mutter, wenn du schwanger bist, okay, gut, die Geburtswehen, das gehört dazu, aber das ist doch nicht schlimm. Das geht wieder vorbei. Ja? Das gehört einfach zum Muttersein dazu. Also hab nicht so Angst vor diesem Schmerzhaften. Das ist nicht die Sicht des Heiligen Geistes über eine Berufung. Gott möchte dein Glück. Wie schaut es jetzt aus mit dem Zölibat? Betrifft es jemanden von euch? Weil sonst würde ich die Zeit ja auch nicht vergeuden. Aber ich möchte nur ganz kurz vielleicht den Zölibat anhand der Ehe erklären. Der Mann ist für die Ehe mit der Frau geschaffen. Und der Geweihte ist für Christus geschaffen. Ich möchte Ihnen auch helfen, bitte die Priester zu verstehen und für die Priester zu opfern und für die Priester zu beten und für Berufungen zu beten. Das heißt, ich überspringe die Zwischenstufe, was die Ehe ist. Die Ehe ist eine Zwischenetappe. Worauf sie alle zugehen, ist der Zölibat. Alle. Im Himmel sind wir alle Zölibatär. Freu dich. Einmal hat ein Mann zu mir gesagt, Schwester, wenn ich gar nicht mehr sündigen darf, dann ist er das Leben langweilig. Ja? Und so stellt er sich wahrscheinlich auch den Himmel vor. Ja? Langeweile. Gott wird uns alles geben, was wir brauchen. Das wird uns so erfüllen. Ja? Und das sollte der Geweihte in diesem Leben sich danach schon ausstrecken. Und darum haben wir so tolle Heilige wie den Johannes von Kreuz, die Therese von Avila, die Katharina von Siena. Die kleine Therese, die Edith Stein, der Bernhard von Clairvaux, das waren Mystiker. Ja? Die haben wirklich diese Umarmung Jesu erfahren. Und das ist das Gebet. Ich möchte Ihnen Geschmack geben am Gebet. Das ist nicht nur eine Pflichtübung, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Amen. Papa, Liebe, bitte, Liebe, bitte, Liebe. Gott kann ihnen alles, alles, alles geben. Und dem Zölibat, der muss er alles geben. Und wenn so viele umfallen im Zölibat, dann eben, weil sie nicht beten. Das ist ein Manager. Wir brauchen keine Pastoralmanager als Priester. Das sollen bitte die Laien machen. Die können das super. Ja. Aber diese Vereinigung mit Christus, das ist zunächst die erste Aufgabe des Priesters. Pater Pio. Um 3 Uhr in der Früh ist er aufgestanden. 2 Stunden Gebet. Bis 5 dann die Messe. Also es kostet schon was, diese Umarmung. Ja, die fällt da nicht einfach so zu. Das ist ein Weg. Ja. Und der Geweihte, der streckt sich da aus. Die verheiratete Frau will ihrem Mann gefallen. Die geweihte Frau will Christus gefallen. Ich darf niemandem von ihnen gefallen wollen. Ja. Da bin ich schon ein Stück abgewichen von meiner Berufung. Natürlich, ich muss schauen, was ist für sie wichtig, was ist für sie gut. Aber gefallen darf ich keinem Mann wollen. Das heißt, wenn ich bei der Kommunion singe, weil der Hauptzelebrant so ein netter Priester ist, bin ich schon an meiner Berufung vorbei. Ja? Für Jesus, für dich singe ich jetzt dieses Liebeslied. Ja? In der Ehe gibt man Körper, Herz und Seele seinem Ehepartner. Der Geweihte schenkt sich ganz Christus und findet in ihm die Fülle. Der Körper wird der Ort, der Raum einer ganz speziellen Gegenwart Christi. Also auch ich habe einen Körper, bitte. Ich habe keinen Scheinleib. Ich kann mich ruhig berühren. Ja? Ich habe Haut und Knochen. Ja? Ich habe Gefühle. Ja? Aber das, was mein Körper, ich darf meinen Körper nicht abschneiden. Ich darf auch meine Sexualität nicht abschneiden. Das, was ich nicht wecken lassen darf, ist die Erotik. Das ist wieder was anderes. Aber Sexualität ist bitte nicht, ist gleich Erotik. Für Sie schon, aber auch nicht nur. Wenn Sexualität nur Erotik ist, dann kann ich nur sagen, ich beneide sie nicht. Wenn sie Sexualität nur im Bett ausdrückt, das ist ja urlangweilig. Also das würde mich ja urlangweilen. Es gibt so eine Vielfalt, die Liebe einander zu zeigen. Und da bin auch ich gefragt, die Sprache der Liebe zu entwickeln. Das ist Zärtlichkeit, das ist Aufmerksamkeit, das ist Mitleid, das ist Zuhören, das ist auch Berührung in einer keuschen, aber sehr aufrichtigen Art und Weise. Das ist mal einen Brief schreiben, das ist mal Blumen kaufen, das ist mal ein gutes Essen kochen, das ist jemand mal ein schönes Geschenk machen. Das ist alles Sexualität. Die Ehe formt die menschliche Familie, die Jungfräulichkeit schafft die Familie Gottes. Also auch ich habe eine Fruchtbarkeit. Und auch Sie müssen ja über die irdische Fruchtbarkeit dann noch hinausgehen. Darum ist die Wechseljahre sind oft die Krisenjahre für eine Frau. Ja? Weil da ist ihr ganzer Lebensinhalt ist auf einmal am beendet werden. Ja? Die Kinder werden groß, gehen ihre Wege, wollen von daheim gar nichts mehr wissen. Ja? Und was bleibt dann noch der Sinn deines Lebens? Und dann gehen auch viele Ehen gehen da auseinander. Ich bin zu Hause öfters dabei, wenn die Jubelpaare gefeiert werden. Da gibt es die silbernen Jubelpaare und die goldenen Jubelpaare. Es gibt mehr goldene Jubelpaare als silberne. Die meisten Ehen werden da in der Zeit geschieden. Die Midlife Crisis. Aber da würde deine spirituelle Fruchtbarkeit anfangen. Ja? Und da muss eben eine andere Vereinigung auch mit deinem Mann auch noch passieren. Das ist nämlich wirklich dieses Schwingen der Herzen. Und dass man die ganze Welt zu seinen Kindern macht. Bitte, wir bräuchten Väter und Mütter, die sich um die Drogenabhängigen kümmern, die sich um die Geweihten kümmern, ja? Die so spirituelle Eltern werden. Wir brauchen das auch, dass wir so Elternschaft von euch spüren. Ja? Immer wenn der Palmsonntag kommt, da sind die Olga und ich in Ekstase. Ja? Da seid ihr für uns so sehr Mama und Papa, weil ihr bringt uns die Lebensmittel, damit wir einen vollen Bauch haben. Ja? Da wird uns Wurst gebracht und Brot gebracht und Käse. Ja, das ist für mich eine Elternschaft, die sie uns da ausdrücken. Das ist so schön, das zu erleben, wenn die Laien sich so um die Geweihten kümmern. Ja. Und das erste geistliche Kind in ihrer Ehe soll der Priester sein. Bitte beten Sie für den Priester, opfern Sie für den Priester. Laden Sie den Priester immer wieder auch in die Familie mit hinein. Denn jetzt komme ich zu einem Thema zu sprechen, das ist die Einsamkeit des Geweihten. Zölibatär heißt ja ein, alleine sein. Ich wähle bewusst das Alleine sein. Ja? Aber das, die Einsamkeit ist mein Sprungbrett, um mich zu Christus aufzuschwingen. Aber das kann für einen Geweihten manchmal auch ein Stolperstein werden. Das ist nicht immer nett. Sie werden sich manchmal denken in der Ehe, Mensch, jetzt möchte ich gerne mal auch wie die Klosterschwester leben. Ja? Aber das ist ein falsches Bild. Die Einsamkeit als Chance, aber die Einsamkeit auch als Ort des Kreuzes. Und jetzt komme ich zur Einsamkeit in der Ehe zu sprechen. Sie müssen es lernen, auch alleine sein zu können. Das ist ganz wichtig. Das nennt man die Autonomie. Das ist nicht die Unabhängigkeit, sondern das in sich ruhen können. Ja? Und dann einander wieder begegnen. Da können Sie was von den Geweihten lernen. Ja? Mit Christus diese Einsamkeit auffüllen. Ja, ich möchte nicht noch mehr über den Zölibat sagen. Ich kann nur sagen, wenn Gott diesen Ruf schenkt, dann gibt er auch die Gnade dazu. Ja, man kann sich den Ruf zum Zölibat nicht selber machen. Ja. Ich wollte zum Beispiel nie eine Klosterschwester werden. Ich kannte nur unglückliche Klosterschwestern. Ja. Ich habe nur gedacht, Jesus, bitte, ich will nicht unglücklich werden. Ja. Also du kannst alles mit mir machen, nur ja, nicht ins Kloster. Ja. Und dann habe ich immer zum heiligen Josef gebetet und habe gesagt, so einen wie du hätte ich ganz gern, ja, so einen Heiligen und so einen Braven, ja. Ja, und dann bin ich 30 Jahre alt geworden und habe gesagt, heiliger Josef, ich glaube, du kennst dich nicht ganz mit dem Körper der Frau aus. Ja, also jetzt bin ich 30, wenn du mir mit 50 den Mann meines Lebens schickst, dann ist es leider zu spät, ja. Und dann ist mir bewusst geworden, dass der heilige Josef leider nicht gegen den Chef arbeiten konnte, ja. Nur das wollte ich einfach nicht wahrhaben, weil ich mir gedacht habe, das Kloster, das macht dich unglücklich. Ja. Und dann ging ich aber dann doch auf Exerzitien und da hat mir dann Jesus ein Liebesangebot gemacht. Aber ich sage es Ihnen nicht, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat, aber es war sehr, sehr, sehr deutlich. Und das kann man nicht vergleichen mit dem Verben eines Mannes. Also Entschuldigung, Sie sind natürlich fast Götter, ja, Sie sind... Aber das kann nicht mit Jesus mithalten. Ja, das geht einfach nicht. Ja. Und meine Mutter hat gesagt, dir hätte eh ein Mann nie genügt. Ja. Und sie kannte mein Herz. Ja. Und es ist wirklich, mein Herz ist auf Jesus hin geschaffen. Ja. Nur damit sie das auch verstehen. Ja. Aber sie müssen auch beten, dass wir das gut leben. Und wie höre ich jetzt, ob ich jetzt zur Ehe gerufen bin oder zum geweihten Leben? Es muss schon in dir eine gewisse Neigung sein. Ja. Eine Neigung zum Gebet. Ja, ich kenne Leute, die sagen, ich habe noch nie ans Kloster gedacht und ich spüre das auch nicht. Und dann glaube ich auch, dass Jesus es nicht wirklich wünschen könnte. Ja. Sondern er muss dein Herz schon ein Stück weit dahin neigen. Und wie weiß ich, ob das mein Partner ist, der mir von Jesus gedacht ist? Ja. Prüfe, bevor du dich ewig bindest. Mal schauen, ob sich nicht was Besseres findet. Ja, das muss man schon prüfen. Also es ist wichtig, dass man nüchtern in die Ehe geht. Und es gibt ja auch Bedingungen, dass die Ehe gültig geschlossen ist. Das wissen ja die wenigsten. Drucken Sie sich mal dieses Register aus im Computer, welche Bedingungen beide erfüllen müssen, dass die Ehe gültig geschlossen ist. Diese Ehefähigkeit. Es gibt Orden, wo du da die ewigen Gelübde ablegst, wirst du damit eheunfähig. Und ich sage den Jugendlichen immer, prüf bitte, will der beten? Ist er offen für Christus? Ich würde mir nie einen ungläubigen Mann einheiraten. Das ist einfach ein Kreuz, das würde ich nicht tragen. Ja. Ich habe mit einem Mann gesprochen, und damit höre ich jetzt auf, der hat letztes Jahr sein goldenes Ehejubiläum, und ich habe gefragt, wie hast du denn gewusst, dass das die Richtige für dich ist? Und er hat gesagt, ich habe jeden Tag vorher für die Frau, die Gott mir schenken wird, einen Rosenkranz gebetet. Also er hat schon mal den Rosenkranz dafür aufgeopfert. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin umworben worden von mehreren Frauen, aber nur eine, bei einer hat wirklich mein Herz so richtig gebrannt, und es war nur eine, die wirklich eine Bedingung erfüllen wollte, nämlich die Keuschheit vor der Ehe. Also ich kann das den Jugendlichen wirklich nur sagen, diese Feuerprobe, die muss er bestehen oder sie bestehen, sonst würde ich da nicht mitmachen. Und du musst sie natürlich auch bestehen. Ja? Und er hat gesagt, aber nach der Ehe ging sie dann noch weiter. Denn die Ehe muss ja dann auch dauern. Und er hat gesagt, wir sind nie schlafen gegangen, ohne uns vorher noch ein Kreuzerl auf die Stirn zu machen. Mhm. Und wenn etwas vorgefallen ist, haben wir gesagt, du, sind wir wieder gut. Also immer vorm Einschlafen haben sie sich gesegnet und haben um Vergebung gebeten, wenn das notwendig war. Mhm.